Heute Nachmittag haben wir als Bibelstudie vor uns das Thema Zungenreden. Was, wozu, warum, wie, wann, wo? Es ist ja so, dass das Zungenreden eines der auffälligsten Kennzeichen der sogenannten pfingstlich-charismatischen Bewegung ist. Das gilt für alle drei Phasen ihrer Geschichte. Wir können nämlich drei Perioden wie folgt unterscheiden. Erstens ab 1906 die Zeit der Pfingstgemeinden in aller Welt. Das war eine Bewegung, die ausgehend von den USA sich weltweit ausgebreitet hat in den folgenden Jahren. Zweitens ab circa 1960 die charismatische Bewegung innerhalb der Volks- und Freikirchen. Nicht wahr? Die Pfingstgemeinden, die wurden gebildet, weil diese neue Lehre in den bestehenden Kirchen und Freikirchen keine Aufnahme fand. So hat man neue Kirchen außerhalb gebildet. Aber mit der charismatischen Bewegung kam diese Lehre dann allgemein in die Volks- und Freikirchen hinein. Das ist die zweite Welle. Drittens ab ca. 1980 die Gemeindewachstumsbewegung mit dem Power Evangelism, Machtevangelisation und ihrem starken Einfluss auf die bisher noch nicht charismatisch gewordenen Gemeindegruppen. Die Beurteilung dieser Strömung hat seit Beginn vor etwa 100 Jahren zu sehr starken Kontroversen unter Christen geführt. Es stellt sich also daher die aktuelle Frage: Handelt es sich hier um eine von Gott gewirkte Erweckung oder um eine endzeitliche Verführung im Sinn von Matthäus 24,11? Ich lese: Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. So steht es im Blick auf die Endzeit. Dann Vers 24 im gleichen Kapitel. Denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Der Herr Jesus spricht da über die Endzeit. Und die Endzeit ist bekanntlich die Zeit nicht des Weltuntergangs, sondern die Zeit, in der das jüdische Volk wieder zurückkehren wird aus aller Welt in das Land der Vorväter. Nach fast 2000 Jahren Zerstreuung begannen die Juden zurückzukehren ab 1882. Bis heute sind 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern zurückgekehrt. Und interessant ist eben, dass diese ganze Bewegung genau in diesen Zeitabschnitt hineinfällt. Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. An jenem Tage. Dieser Ausdruck ist ein fixer Ausdruck, den wir oft in den Propheten finden, als Ausdruck im Blick auf die Endzeit. Wie die Ausdrücke am Ende der Zeit, am Ende der Jahre, in den letzten Tagen, so haben wir auch diesen Ausdruck an jenem Tag. Und dort wird es also viele geben, die so zu dem wiedergekommenen Herrn sprechen werden. Und ihr sagt, Vers 23, und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das Erstaunliche ist, dass die Leute denken, sie gehören zum Herrn und gehören doch nicht zu ihm. Im Neuen Testament finden wir die Beschreibung der von Gott gewirkten Fähigkeit, fremde Sprachen zu sprechen, ohne sie zuvor gelernt zu haben. Charismatiker und Nicht-Charismatiker, welche die Wahrheit der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift festhalten, sind sich darin völlig einig, dass im Zeitalter der Apostel dieses Sprachenwunder tatsächlich stattgefunden hat. Nicht wahr? Liberale Theologen, die würden das auch absprechen für damals. Aber nicht so unter Charismatikern und Nicht-Charismatikern, die an der Inspiration der Bibel festhalten, bis heute. Es stellt sich aber die Frage, ob das heutzutage von Millionen praktizierte Zungenreden dem einstigen biblischen Phänomen entspricht oder nicht. Das ist die Frage. Nun, heute Nachmittag möchte ich versuchen darzulegen, dass das heute weithin ausgeübte Zungenreden etwas ganz anderes ist als das, was wir in der Bibel finden. Also ich nehme die Behauptung vorab, damit wir wissen, worum es geht heute Nachmittag, aber dann möchte ich den Beleg dazu auch bringen. Dadurch soll deutlich gemacht werden, dass sich die Erscheinungen von damals beziehungsweise von heute grundsätzlich voneinander unterscheiden. Und zwar so grundsätzlich, dass es sich eigentlich lohnen würde, sie auch begrifflich scharf gegeneinander abzugrenzen. Ich würde vorschlagen, dass man das Phänomen von damals nennt Sprachenreden, und das Phänomen, das Millionen heute praktizieren, könnte man Zungenreden, konsequent Zungenreden nennen. So kann man erklären, wovon man spricht. Nun möchte ich in einem ersten Teil kurz erklären, darlegen, wie Charismatiker das Wesen und die Wirkung des Zungenredens sehen. Also was ich jetzt darlege, das entnehme ich alles der bestehenden Literatur aus erster Hand. Ich habe dieses Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Sprachenreden kontra Zungenreden. Jetzt versteht man nach diesen Vorbemerkungen, wie ich auf diesen Titel komme, ja? Und das Buch soll dann erscheinen, etwa im Frühjahr, bei CLV Bielefeld. Und dort werde ich dann in den Fußnoten immer genau die Bücher und die Seitenzahl angeben, woher ich diese Belege habe. Damit deutlich wird, das ist nicht einfach eine Behauptung, sondern so findet man das in der charismatischen Literatur. Ich stelle jetzt vor, 4 Aspekte des Zungenredens aus charismatischer Sicht. Erstens, Erweis der Geistestaufe. In der pfingstlich-charismatischen Bewegung wird das Zungenreden von vielen, aber nicht von allen, als Erweis der Geistestaufe angesehen. Wir den Heiligen Geist in einem, wie man sagt, zweiten Erlebnis nach der Bekehrung empfängt, muss gemäß klassischem Dogma, klassischer Lehre der Pfingstbewegung, in Zungen reden. Gemäß den Charismatikern, die nicht diesem Dogma folgen, ist das Zungenreden nur ein mögliches, jedoch nicht ein zwingendes Zeichen der Geistestaufe. Zweitens, das Zungenreden ist ein Reden ohne zu verstehen. Charismatiker erleben das Zungenreden als ein Sprechen, bei dem der Verstand oder der Intellekt des Redenden ausscheidet. Der Zungenredner verstehe seine sprachlichen Artikulationen nicht. Drittens, das Zungenreden als Zungengebet. Das Beten in Zungen wird von Charismatikern als besonders wirksame Form des Gebets angesehen. Es sei ein Mittel zur Selbstauferbauung im Sinn von körperlicher, seelischer und geistlicher Stärkung. Obwohl man selber nicht versteht, was man sagt. Das Zungengebet sei gegeben zur wirkungsvollen Fürbitte, selbst für unbekannte Anliegen. zur eigenen Erfrischung und Erholung, zum Schutz gegen den Schmutz der Welt, ferner zur geistlichen Kriegsführung. Es wird betont, Zungenreden versetze in das Reich des Übernatürlichen. Im persönlichen Gebetsleben eines Charismatikers kann das Zungenreden einen großen Teil der Zeit in Anspruch nehmen. Also jede Aussage ist belegt aus der originalen Literatur. Viertens, Zungenbotschaften. In der Auslegung von Zungenbotschaften glauben Charismatiker, besondere Offenbarungen und Mitteilungen Gottes in der heutigen Zeit zu empfangen. Das wären also diese vier Aspekte des Zungenredens aus pfingstlich-charismatischer Sicht. Und nun ein paar Erklärungen über die Wunderwirkungen des Zungenredens, wieder aus der Sicht der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Erstens, Segenswirkungen auf Zungenredner. Das Zungenreden soll eine tiefe und umwandelnde Wirkung auf das geistliche Leben dessen haben, der es ausübt. Es lade die geistlichen Batterien auf und man werde bereichert im Glauben, in der Vollmacht, im Frieden, in der Freude und im Segen. Durch das Zungenreden sollen die Einfallstore des Feindes wie Süchte und dergleichen geschlossen werden. Gestaute Spannungen, Zorn, Groll, Bitterkeit, Rachegefühle, Angst, Neid, Ärger, Launen, böse Begierden, Eifersucht, Depressionen, Sorgen, seelische Qualen, Belastungen, ja alles Negative könne durch das Zungenreden förmlich weggeschwemmt werden. Und wer hat mit diesen Dingen keine Probleme? Also, wenn man ein Mittel hat, wie man das förmlich wegschwemmen kann, das ist doch sehr attraktiv. Zweitens, Vermittlung von Vollmacht. Die Vollmacht der eigenen Wortverkündigung werde durch das Zungenreden erhöht. Das Zungengebet sei eine besonders mächtige Waffe im Kampf gegen Dämonen. Abwehr der Finsternismächte und Austreibung von Dämonen können wirkungsvoll stattfinden, wenn das Instrument des Zungengebets angewendet werde. Die Zungenrede sei im Kampf gegen Dämonen eine Art Wasserwerfer der Feuerwehr, mit dem man die Dämonen förmlich zu Boden reißen vermöge und das höllische Feuer löschen könne. Dritte Wunderwirkung, vollkommene Kommunikation. Vollkommene Kommunikation. Das Zungengebet sei das vollkommene Gebet, weil es zu 100% vom Heiligen Geist inspiriert sei. Im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Gebet in der eigenen Sprache. In Zungen könne man sich viel besser ausdrücken als in seiner eigenen Muttersprache. Im Zungengebet erreiche die Anbetung ihren Höhepunkt. Der menschliche Geist sei nicht mehr an den Verstand gefesselt. Er könne sich aufschwingen und alle Begrenzung des vom Verstand kontrollierten Sprechens hinter sich lassen. Der Verstand werde beim Sprachenreden ausgeschaltet. Es sei möglich, mit Gott auf einer höheren Ebene zu kommunizieren, von Geist zu Geist. Man könne mit Gott Kontakt in einer neuen Dimension erreichen und sich in geistlicher Stärke in der Liebe Gottes bewahren. Das wären also drei Wunderwirkungen des Zungenredens. Und nun noch ein paar Bemerkungen zu der Gabe der Auslegung der Zungenrede aus pfingstlich-charismatischer Sicht. Die Auslegung der Zungenrede geschehe nicht durch den Verstand des Auslegers, sondern durch direkte Inspiration des Geistes Gottes. Der Ausleger verstehe niemals die Zunge, von der er die Auslegung gibt. Es sei auch nicht seine Aufgabe, gleichwertige Ausdrücke in seiner eigenen Sprache für die übernatürlichen Worte zu finden. Bei der Zungenrede handle es sich um völlig unbekannte Worte. Die Auslegung sei in demselben Maß ein Wunder wie die ursprüngliche Äußerung in Zungen. Nun wollen wir miteinander anhand der Bibel untersuchen, wie wir diese Sicht der Dinge in der heutigen Zeit beurteilen können vom Wort Gottes her selbst. Auf dem ausgeteilten Skript haben wir zunächst alle 8 Stellen der Bibel zum Thema, ich sage jetzt nicht mehr Zungenreden, sondern zum Thema Sprachenreden. Vielleicht vorab auf Seite 2 unter sprachliche Hinweise. Da habe ich erklärt im ersten Punkt, das neutestamentliche Wort Glossa, das in Verbindung mit Sprachen oder Zungenreden gebraucht wird, bedeutet Zunge als Organ und dann Sprache oder Fremdsprache. Das ist also so wie im Französischen. La langue heißt, ist das, was ich im Mund mit mir herumführe, ja? Das Organ, das so sich da und bewegt beim Sprechen. Und la langue ist dann auch eben die Sprache oder eine bestimmte Fremdsprache. Und so ist das im Griechischen auch. Aber wir können sofort im Zusammenhang erkennen, ob jetzt die Zunge gemeint ist oder die Sprache. Wenn zum Beispiel der reiche Mann im Hades Abraham bittet in Lukas 16, dass ihm doch ein bisschen Wasser gegeben werden soll, um seine Zunge zu kühlen, dann ist klar, dass Glossa dort nicht die Sprache meint, sondern die Zunge als Organ. Aber wenn wir dann den Ausdruck haben, Glossais, Lalein, dann bedeutet das in Sprachen oder in Fremdsprachen reden und nicht etwa in Zungen reden. Denn das könnte man sehr leicht im Deutschen irgendwie auffassen, dass man da irgendwelche Akrobatik mit der Zunge als Organ vornehme. Aber der Ausdruck Glossais Lalein oder in der Einzahl Glossae Lalein, dann heißt das Fremdsprachen sprechen oder eine Fremdsprache sprechen. Ja, und darum möchte ich eigentlich lieber für im Zusammenhang mit den biblischen Stellen vom Sprachen- oder Fremdsprachenreden sprechen als vom Zungenreden. Wir kommen zurück auf diese 8 Stellen der Bibel zum Thema. Man kann sich das gut so einprägen. Wir haben 3 alttestamentliche Stellen und 5 neutestamentliche Stellen. Im Alten Testament zuerst Genesis 2, 1. Mose 2, Vers 16 bis 17. Wir befinden uns hier am 6. Schöpfungstag. Gott hat Adam erschaffen, nicht als Baby, sondern als erwachsenen Mann. In Vers 16 heißt es, und der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Gott spricht am Tag der Erschaffung zu Adam. Und er kann Gottes Sprechen verstehen. Das heißt, sein Wernicke-Zentrum im Gehirn, bei den meisten Menschen hier auf der linken Seite, etwas nach hinten versetzt, dort ist das Sprachverständnis lokalisiert im Gehirn. Das Wernickesche Zentrum war also bei Adam von Anfang an programmiert, sodass ihr Gottes Sprechen, die Wörter, die Grammatik, alles war da. Er konnte Gottes Sprechen verstehen. Weiter im gleichen Kapitel, Verse 19 bis 20. Und der Herr bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, das sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und dem Gevögel des Himmels und allem Getier des Feldes. Adam war sogar kreativ in seinem Sprachgebrauch. Er war in der Lage, neue Wörter zu bilden für all diese Tierarten, die er benennen sollte. Das müssen wir ja auch dauernd neue Wörter erfinden für all die Dinge, die neu im Leben erfunden werden. Es gab einmal keine Computer und so musste man ein Wort für Computer erfinden. Aber man hat nicht einfach so ein Fantasiewort genommen wie zum Beispiel Chalala. Wäre ja auch möglich gewesen, aber das macht man nicht so normalerweise. Das tönt zu stark nach Dadaismus, ja. Sondern man hat sich überlegt, ja, wie sagten die Lateiner, die Römer zum Rechnen? Aha, ja, dann machen wir einen Computer daraus. Ein Rechner heißt das, einfach auf Lateinisch. Man hat also aus bestehendem Sprachmaterial etwas genommen und das angepasst. Man kann das auch innerhalb des Deutschen, nicht wahr, die Brüder White, die haben so etwas Flugzeugähnliches erfunden und an den Küsten der USA haben sie dann ausprobiert, damit zu fliegen. Und da braucht es auch einen neuen Namen. Das war so ein Ding da, das herumflog, und so sagte man ein Flugzeug. Also diese Fähigkeit hat der Mensch von Anfang an mitbekommen, aus dem bestehenden Sprachsystem heraus auch neue Wörter zu kreieren. Und schließlich, Genesis 2, Vers 23, nach der Erschaffung Evas, wird Adam in romantischen Gefühlen wallend, sogar poetisch. Und der Mensch sprach, diese ist einmal Gebein von meinem Gebein. Sotapam, etzem, meatzamai. Das ist hebräische Poesie. Diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von dem Manne ist sie genommen. Adam war also in der Lage, ohne eine Sprache gelernt zu haben, zu sprechen und sogar zu dichten. Also dass auch das Brokasche Feld, meistens links ein bisschen nach vorne versetzt, das war auch schon programmiert. Und so konnte Adam in einer Sprache reden. Also er konnte Sprachen reden. Glossae lalein. In einer Sprache reden, das konnte er. Hier haben wir also den ersten Fall. Ich würde jetzt eben nicht sagen von Zungenreden in der Bibel, sondern von Sprachenreden in der Bibel. Aber es ist uns klar, dass sein Verstand war nicht abgeschaltet. Und es war nicht eine irgendwie mystische Kommunikation, sondern es war ihm gegeben, Gottes Reden zu verstehen. Und er konnte auch selber mit Gott reden. Aber der Verstand war nicht ausgeschaltet. Denn Gott hat uns ja als eine Einheit geschaffen, Körper, Seele und Geist. Und da sollen wir nicht etwas davon verachten. Wir sollen den Körper nicht verachten, aber auch die Seele nicht und auch den Geist nicht. Ja, wir gehen zum zweiten Fall, zur zweiten Stelle, 1. Mose 11, 1 bis 9. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wir haben hier die nachsintflutliche Urgesellschaft versammelt im heutigen Südirak. Sie bauen eine Stadt und einen Turm in Rebellion gegen Gott. Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear, das ist der Südirak. und wohnten dort. Dann wollen sie die Stadt und den Turm bauen. Gott beschließt, dieses Projekt zu zerstören, indem er die Einheit der Urgesellschaft aufsplittert durch viele Sprachen. Vers 7. Wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dannen über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, Verwirrung, denn daselbst verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Es gab also ein Sprachsystem und ein Vokabular. Eine Sprache und einerlei Worte. Vers 1. Nun, was hat Gott getan bei der Sprachenverwirrung? Gott hat den verschiedenen Sippen oder Stämmen neue Sprachen eingegeben. Das heißt, er hat also das Wernikesche und das Brokasche Zentrum neu programmiert. Und zwar so, dass die Festplatte wurde gelöscht, die alte Sprache war nicht mehr da, sondern sie wurde ersetzt durch ein neues System, durch ein neues Vokabular. Und so konnten sich die verschiedenen Sippen nicht mehr untereinander verstehen, sie konnten nicht mehr zusammenarbeiten. Die Systeme sind völlig neu und anders, sodass Kommunikation nicht mehr herzustellen war, und so kam es zur Spaltung. Aufspaltung der Menschheit in viele Völker. Nun, auch da finden wir also Gottes Macht, Menschen fertig eine Sprache einzugeben, die sie beherrschen, ohne sie gelernt zu haben. Auch da ist der Verstand nicht abgekoppelt. Übrigens, die heutigen Sprachen sind so zahlreich, man listet heute etwa 6.800 Sprachen auf, ohne die Dialekte zu zählen. Es ist nicht so, dass Gott alle 6.800 Sprachen damals eingegeben hat, denn viele Sprachen sind später durch Dialektbildung entstanden. Zum Beispiel wissen wir, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Romanisch, Rumänisch und so weiter, geht alles zurück auf Latein. Das können wir anhand der Dokumente belegen. Also man hat das Latein hat sich in verschiedene Dialekte aufgesplittert und die Dialekte haben sich voneinander im Laufe der Zeit immer mehr entfernt, bis man sich nicht mehr verstehen konnte. Also im Moment verstehen sich Basler und Zürcher noch. Das war mein Glück. Weil ich im Kanton Zürich aufgewachsen war und meine Frau im Baselbiet. Es sind nur Dialekte, aber theoretisch könnte das sich immer weiter auseinander entwickeln, bis man sich nicht mehr versteht, und dann spricht man von Sprachen. Also auf Anhieb versteht ein Italiener nicht ein Franzose. Und so spricht man von neuen Sprachen. Aber Gott hat nicht alle diese Sprachen damals erschaffen, sondern mindestens Ursprachen. Er hat Ursprachen erschaffen, aus denen sich durch Dialektbildung dann neue Sprachen gebildet haben im Laufe der Zeit. Und interessant ist Folgendes, die 6.800 Sprachen kann man sprachwissenschaftlich nicht auf eine Ursprache zurückführen. Man kann sie einteilen in verschiedene Sprachstämme. Und Sprachen eines Sprachstammes, die zeigen untereinander ganz deutliche Verwandtschaftsspuren. Zum Beispiel die meisten Sprachen in Europa, das sind die indoeuropäischen Sprachen, die zeigen klare Verwandtschaftsspuren auf allen Ebenen des Systems. So ist Russisch und Schweizerdeutsch eindeutig miteinander verwandt. Und auch eben Französisch und Italienisch, Englisch und Holländisch und so weiter. Das ist ein Sprachstamm. Aber zum Beispiel die semitischen Sprachen mit Hebräisch, Aramäisch, Arabisch, Akkadisch und so weiter, die können nicht auf eine Ursprache zusammen zurückgeführt werden mit Schweizerdeutsch. Das geht nicht. Aber die zeigen untereinander so deutliche Verwandtschaftsspuren, dass man sie in einen Sprachstamm zusammenfasst. Man kann die Sprachen der Welt so in einige Dutzend Sprachstämme aufteilen. Und das entspricht genau dem biblischen Befund. dass Gott eben verschiedene Sprachen erschaffen hat, eingegeben hat in Babel. Also das zweite Beispiel von Sprachenreden in der Bibel. Und wichtig, wir sehen, Sprachen sind also nicht das Produkt des Menschen, sondern Sprachen sind eigentlich Gottes Sprachen. Menschliche Sprachen sind Gottes Sprachen. Diese Erkenntnis hat gewaltige Bedeutung. Denn in der liberalen Theologie sagt man sich, die Bibel kann nicht Gottes Wort sein. Die Bibel ist ja geschrieben in menschlichen Sprachen. Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und es gilt überall, errare humanum est. Irren ist menschlich. Die menschlichen Sprachen sind menschliches Produkt und darum sind sie auch gar nicht fähig, vollkommen Gottes Gedanken auszudrücken. Und so argumentiert zum Beispiel Karl Barth in seiner Dogmatik, dass die Bibel eben nicht Gottes Wort sein kann, nur Gottes Wort enthalten kann. Und das ist der Anfang vom Ende. Aber eben die falsche Überlegung ist die, er meint, menschliche Sprachen seien Menschenwerk. Dabei sind menschliche Sprachen Gottes Werk. Und Gott hat die Sprachen der Welt so erschaffen, dass sie fähige Träger sind für Kommunikation. So dass Gott uns in seinem Wort genau das sagen konnte, was er uns Menschen sagen wollte. Und die Bibel kann übersetzt werden in alle Sprachen. Das ist schon geschehen in über 2300 verschiedenen Sprachen. Und auch auf Schweizerdeutsch. Sogar auf Zürichdeutsch. Und es funktioniert. Man kann Gottes Wort ausdrücken in Zürichdeutsch. Und auch in jeder Indianersprache. Also es ist etwas Wunderbares. Gott hat die Sprachen so erschaffen, dass sie für alle Zeiten voll taugliche Kommunikationsmittel sind, um sein Wort zu übermitteln. Und wir sehen, dann wird natürlich auch schon die Aussage problematisch, wenn man sagt, ja, wir können in unserer Sprache können wir Gott nicht richtig loben. Wir brauchen eine übernatürliche Sprache, um Gott angemessen loben zu können. Ja, aber dann können wir die Psalmen vergessen. Die Psalmen sind auf Hebräisch geschrieben. Und ist das keine angemessene Art, Gott zu loben? Das ist sogar die Sprache des Heiligen Geistes. Da ist die vollkommenste Inspiration geschehen. Denn jedes Wort ist die Sprache des Heiligen Geistes. Ja, also Gott kann uns in menschlichen Sprachen die Möglichkeit geben, ihn angemessen zu loben. Genauso wie die Psalmisten Gott angemessen in der von ihm gegebenen Sprache loben konnten. Ich kann beten auf Hebräisch, ich kann beten auf Schweizerdeutsch. Und ich kann nicht sagen, dass man auf Hebräisch besser beten könnte als auf Schweizerdeutsch. Es gibt beides, ganz wunderbar. Gut, aber das ist eher so eine Andeutung. Jetzt gehen wir weiter zur dritten Stelle, Jesaja 28, 11 und 12. Hier spricht Gott im Zusammenhang zu seinem Volk Israel. Er spricht darüber, wie sie untreu sind und auf sein Wort nicht achten. Und dann lese ich Vers 11. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er wird zu ihnen sagen, dies ist die Ruhe. Schaffet Ruhe dem Ermüdeten und dies die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Dieses Wort wird von dem Apostel Paulus in 1. Korinther 14 wieder aufgenommen. Und da haben wir die Auslegung des Heiligen Geistes im Neuen Testament zu dieser Stelle. Das ist immer die beste Auslegung. Da lesen wir in 1. Korinther 14, 21. Es steht in dem Gesetz geschrieben. Und jetzt zitiert Paulus aus dem Propheten Jesaja. Aus unserer Stelle. Also hier wird das Wort Gesetz gebraucht im Sinn von Altes Testament. Ich will in anderen Sprachen, das Wort Glossa, andere Zungen, und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Gott verspricht also, dass er einmal zu dem Volk Israel durch Fremdsprachen reden wird. Hier haben wir zwei Wörter, Zungen und Lippen. Es ist so, im Hebräischen hat man diese zwei Wörter für eine Fremdsprache, oder für eine Sprache. Lashon ist das Organ im Mund, wie Glossa, und bedeutet gleichzeitig auch Sprache, Fremdsprache. Und dann gibt es das zweite Wort, Safa, das heißt wörtlich Lippe und bedeutet dann auch Sprache, eine Fremdsprache. Besafa Ivrit, also in hebräischer Lippe, das heißt in hebräischer Sprache. Oder Safa Sifudit, das ist die literarische Sprache im Hebräischen. Ja? Das heißt also die literarische Lippe. Nur einfach so, um zu erklären, dass das ganz normale Wörter sind, Zunge und Lippe für eine Sprache. Und Gott sagt also, er werde zum Volk Israel sprechen durch fremde Sprachen, trotzdem werden sie dann aber nicht auf ihn hören. Sie hörten nach Jesaja 28 nicht auf die Propheten und dann sagt Gott, ich werde es noch einmal versuchen in anderen Sprachen, aber sie werden dann auch nicht hören. Und der Apostel Paulus gibt dann die Auslegung des Heiligen Geistes zu diesem Vers, 1. Korinther 14, 22. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Also Paulus leitet ab, wenn in Jesaja angekündigt wird, Gott wird einmal durch fremde Sprachen zu Israel sprechen und sie werden nicht hören, dann kündigt er an, dass er durch ein Zeichen zu dem ungläubigen Israel sprechen wird, um ihnen noch einmal eine Chance zu geben, um auf ihn zu hören. Aber sie werden dann auch so nicht hören. Und darum wird grundsätzlich erklärt, also das ist eine prophetische Ankündigung des Sprachenredens im Alten Testament, um 700 vor Christus, Zeit von Jesaja. Und das ist nach Gottes Ankündigung ein Zeichen für Ungläubige. Nicht für Gläubige. Und dann gehen wir weiter zum Neuen Testament. Markus 16, 15 bis 18. Da wird uns der Auferstandene vorgestellt, der den 11 Aposteln den Missionsauftrag übermittelt. Er sagt, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Markus geht dann weiter und beschreibt auch, wie sich das erfüllt hat. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Das ist die Erfüllung und die ist auch tatsächlich eingetreten. Nun haben wir hier einen wichtigen Ausdruck, neue Sprachen, in neuen Sprachen reden. Unter sprachliche Hinweise findet sich unter Punkt 3 eine Erklärung dazu. Neue Sprachen, Markus 16, Vers 17, heißt, das Wort neu heißt Kainos, nicht Neos. Das bedeutet, beides heißt neu, ja? Aber Neos ist etwas, das es früher noch nicht gegeben hatte, ja? Diese Flugzeuge der Gebrüder Wright, die ich schon erwähnt hatte, die waren, waren wirklich Flugzeuge, die man mit Neos bezeichnet hätte. Denn sowas gab es früher noch nicht, ja, das war neu. Aber Kainos ist etwas, das es schon gibt, aber das dann eben neu ist, in dem Sinn wie für gewisse eingeborenen Stämme, wenn die heute zum ersten Mal ein Flugzeug sehen, über ihrem Urwald oben rüberfliegen, für sie wäre dann das Kainos neu, ja? Und hier haben wir eben nicht Neos, neue Sprachen, die es früher noch nicht gegeben hätte, sondern Kainos, neu in dem Sinn, dass es für die Sprechenden etwas ganz Neues ist. Sie werden Sprachen reden, die sie früher nie gelernt hatten, aber nicht Sprachen, die es früher noch nicht gegeben hat. Dieser Unterschied ist ganz wichtig, weil oft wird gesagt, dieses Lallen, das heute praktiziert wird von Millionen, das seien eben neue Sprachen. Natürlich sei das nicht Arabisch und auch nicht Schweizerdeutsch und so weiter, sondern das sind ganz neue Kreationen, ganz neue Sprachen. Aber dann würde man eigentlich erwarten in Markus 16 den Begriff Neos. Das wäre das zu Erwartende und eben nicht Kainos. Gut, also das zu Markus 16. Jetzt gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 2. Da haben wir den Pfingsttag. Gott, der Heilige Geist, kommt auf die Erde, um in der Gemeinde zu wohnen, um den Sohn Gottes, der zum Himmel aufgestiegen ist, hier auf Erden zu vertreten. Ich lese Apostelgeschichte 2,1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Mundart, griechisch Dialektos, Dialekt, sie reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder, in unserer eigenen Mundart, Dialektos, in der wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen, gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie, die großen Taten Gottes, in unseren Sprachen, Glossa, reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Nun haben wir also hier das Wunder, wie die Jünger Jesu plötzlich in der Lage sind, alle möglichen von Fremdsprachen und sogar verschiedenen Dialekten zu sprechen. Es hat Leute gegeben, die haben gesagt, das Pfingstwunder war nicht ein Sprachenwunder, also nicht ein, oder besser gesagt, nicht ein Sprechwunder, sondern ein Hörwunder. Die konnten einfach das in ihrer Sprache hören, obwohl die Jünger das in ihrer eigenen Muttersprache gesagt haben. Und da führen sie dann an als Beweis, Vers 8, und wie hören wir sie an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Aber Vers 4 sagt ja, dass es ein Sprechwunder war. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also es ist ganz klar ein Sprechwunder. Und immer wenn man eine fremde Sprache spricht und andere dann dabei stehen, dann hören sie es in ihrer Sprache, ja? Ist ja logisch. Also das ist in jedem Fall so, dass man sagen muss, wie hören wir sie in unserer Sprache? Aber es war nicht ein Hörwunder, sondern ein Sprechwunder, ganz eindeutig. Dazu auch noch sprachliche Erklärungen. Unter sprachliche Hinweise, Seite 2, Punkt 4. Wir haben in Apostelgeschichte 2, 8 und 11 den Ausdruck in unserer eigenen Mundart. Wie gesagt, Dialektos. Und wir haben auch in unseren Sprachen. Das heißt, es handelte sich um verständliche, menschliche Sprachen und Dialekte. Nicht wahr? Das Pfingstfest war ein jüdisches Tempelfest. Es gab drei Tempelfeste, wo die Tora, das Gesetz Mose, alle Juden verpflichtete, nach Jerusalem zu kommen. Das war das Pessachfest, das Passafest, dann Shavuot, das ist das Pfingstfest im Juni, und Sukkot, das Laubhüttenfest im Oktober. Nun, alle Juden aus dem ganzen Land mussten nach Jerusalem kommen. So verlangt es das Gesetz. Ein anderer Fall ist es mit den Auslandjuden. Aber wir sehen, es kamen eben auch Juden aus der ganzen damaligen Welt. Es gab schon viele Juden, die lebten im ganzen Mittelmeerraum. Die trieben da Handel und haben auch viele Synagogen aufgebaut. Diese Synagogen finden wir dann in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Paulus, wenn er von Stadt zu Stadt reist als Missionar, besucht immer, wenn möglich, zuerst die Synagoge in einer Stadt. So gab es also Juden im ganzen Römischen Reich verstreut und auch darüber hinaus in Irak und im heutigen Iran. Parther, Meder, Elamiter haben wir gelesen und auch haben wir gelesen Mesopotamien, das ist das Land zwischen Euphrat und Tigris. Auch von dort her, aus dem Irak, sind Juden gekommen. Und dann haben sie gehört, wie diese Galiläer genau ihre Sprachen, die sie dort sprachen, reden konnten. Und das Erstaunliche, eben nicht nur einfach Sprachen, sondern es heißt sogar Dialekte. Es ist immer besonders beeindruckend, wenn jemand einen ganzen bestimmt als Ausländer einen bestimmten Dialekt lernen kann, und zwar akzentfrei den zu sprechen. Die meisten Menschen können nach der Zeit der beginnenden Pubertät, also ab etwa 10, können sie Sprachen nicht mehr so lernen, dass sie akzentfrei sprechen. Es gibt aber Menschen, die können das auch nachher noch. Ein paar wenige. Und wenn dann die plötzlich eben Schweizerdeutsch sprechen, wie ein Basler oder ein Zürcher, und man erfährt, das sind Irakis oder das sind Bosnier, dann ist man natürlich echt beeindruckt. Und das konnten die Jünger. Die sprachen sogar die Dialekte. Das heißt also, dieses Aussprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen, das hatte Bezug sogar auf die klangliche Seite der Sprache. Und das ist der nächste Punkt auf dem Blatt, sprachliche Hinweise, Apostelgeschichte 2, Vers 4. Der Heilige Geist bewirkte die korrekte Aussprache, das Wort apophthengomai, aussprechen, wird erklärt in dem Standardwörterbuch von Low Nida, Greek English Lexicon, aussprechen mit Bezug auf den lautlichen, klanglichen Aspekt der Sprache. Das hat der Heilige Geist bewirkt. Nun, das ist überhaupt nichts Neues für Bibelleser. Gott hat schon Adam eine Sprache geben können und er konnte sie. Gott hat auch den Sippen oder Stämmen in Babel hat er eine neue Sprache geben können und sie konnten die sofort. Und nun geschieht hier genau das Gleiche. Es ist gewissermaßen, was wir hier erleben in Apostelgeschichte 2, wo die Gemeinde beginnt, die Umkehrung von Babel. In Babel gab es eine Einheit, aber eine gottwidrige Einheit. Und die hat Gott durch Sprachen gespalten. Und nun schafft Gott eine neue Einheit von Menschen aus allen Völkern und Sprachen. Und diese Einheit beginnt mit dem Sprachenwunder. Nicht mehr um zu teilen, sondern um zusammenzuführen. Also es ist wirklich, können wir sagen, das neutestamentliche Gegenstück zu 1. Mose 11. Wir müssen ganz klar 1. Mose 11 und Apostelgeschichte 2 als Opposition betrachten. Gottgewirkte Opposition. Gott führt zusammen. Heute möchte Gott, dass Menschen verschiedenster Sprachen, verschiedenster Länder, verschiedenster Kulturen eins gemacht in Christus zeigen, wir können in Liebe untereinander zusammen sein. Ja, Jesus sagt in Johannes 13 am Schluss, dass das wie das Zeichen sein, woran man erkennen kann, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dass gerade diese Unterschiede uns nicht hindern, uns eben zu lieben, zu schätzen, um eben in dem Herrn Jesus Christus eins zu sein. Aber wir sehen, das erste Mal, wo sich das Sprachenreden erfüllt, da sind es wirkliche Sprachen, die gesprochen wurden. Und es hat sich erfüllt, Jesaja 28. Denn das waren alles Juden, die aus dem Ausland nach Jerusalem gekommen waren, zum Tempelfest. Und warum hat Gott Pfingsten gewählt und nicht Passa oder Laubhütten? Ja gut, das Kreuz war zur Zeit von Passa. Der Jesus hat das Passalam erfüllt. Und das Pfingstfest, dieses Tempelfest hat sehr viel zu tun mit dem Thema Gemeinde und dem Kommen des Heiligen Geistes. Aber es war tatsächlich die beste Zeit in der alten Welt, um große Reisen zu machen. Im Juni war es am einfachsten, über das Mittelmeer zu kommen. Und so kamen regelmäßig am Pfingstfest am allermeisten Juden aus der ganzen Welt nach Jerusalem. Und so war das wirklich das ideale Fest, um die Demonstration der neuen Sprachen zu machen. Und so hat Gott also zu seinem Volk gesprochen, ihm nochmals nach der Ablehnung des Messias vor Pilatus nochmals eine Chance zu geben, um zu hören. 3000 sind zum Glauben gekommen, allein an diesem Tag, 241. Aber wenn man denkt, dass Josephus Flavius sagt, beim Passafest waren normalerweise etwa 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem, dann sehen wir, das war nur ein kleiner Überrest, der gehört hat. Die Masse hat nicht gehört. Und das entspricht genau Jesaja 28. Ich werde zu ihnen sprechen in anderen Sprachen und sie werden nicht auf mich hören. Aber er hat gesprochen zu Israel, zu dem ungläubigen Israel, und die meisten haben nicht gehört. Man könnte fragen, ja, was hat das denn für einen Sinn? Ja gut, 3000 haben doch allein schon an diesem Tag gehört. Das ist ein Prinzip. Immer gibt es einen Überrest, der umkehrt. Zu allen Zeiten. Aber die Masse, das ist nicht selbstverständlich, dass die Masse umkehrt. Gut, so haben wir also hier in Apostelgeschichte 2 die Erfüllung von Jesaja 28 und auch die Erfüllung von Markus 16, denn die Apostel haben tatsächlich, und nicht nur sie, es wird allgemein gesagt von den Jüngern, die zusammen waren, sie haben in neuen Sprachen gesprochen, aber es waren neue Sprachen für sie, nicht für die anderen. Und wir haben gelesen, die Leute, die Ausländer sagen, das sind doch Galiläer. Die Galiläer waren im alten Israel immer die Ungebildetsten. Die großen Gebildeten fand man in Judäa, in Jerusalem. Und darum war das umso erstaunlicher. Ungebildete Leute, Galiläer, die sprechen nun akzentfrei. Sagen wir, sprachen aus Mesopotamien, aus Elam und so weiter. Das ist doch schon die Höhe. Also einen größeren Beweis kann man ja gar nicht mehr liefern. Und wir sehen, es gibt zwei Reaktionen. Es gibt solche, die sagen, die sind alle sind in Verlegenheit. Und die einen sagen, was kann das wohl sein? Und andere spotten, die sagen, die sind betrunken. Nun, die ausländischen Juden, die das verstanden haben, die waren natürlich die schnellsten, die sagten, was mag das wohl sein? Und die Inlandjuden, die nicht unbedingt gerade elamitisch verstanden oder koptisch oder irgendeine solche fremde Sprache, die konnten dann spötteln, die sind doch besoffen. Aber Petrus sagt, das ist, schau mal, es ist doch jetzt dritte Stunde, 9 Uhr morgens. Und im Judentum darf man kein Frühstück haben vor 10 Uhr. Nichts trinken, nichts essen, ja? Also man stand schon früh auf, begann zu arbeiten, aber erst nachdem das Morgenbrandopfer im Schnitt um 9 Uhr auf dem Altar aufgelegt wurde im Tempel, erst nachher, nachdem man Gott das Opfer gebracht hat, seine Speise, durften die Israeliten an ihre Morgenspeise denken. Also, ihr wisst doch ganz genau, wir sind alle nüchtern. Und trotzdem, die Sprachen waren eine Tatsache. Ja, wir gehen weiter. Die nächste Stelle, Apostelgeschichte 10, 44. Aber man beachte, sie spotteten. Die wussten also ganz genau, dass es nicht so war. War wichtig. Es waren also nicht irgendwie, die konnten nicht ganz klar unterscheiden, wie die sich da aufführen würden, sondern die spotteten. Die sind doch betrunken. Aber sie wussten, dass es nicht stimmt. 10, Vers 44. Hier haben wir Petrus, der zu dem Hauptmann, zu dem römischen Hauptmann Cornelius gehen musste, um ihm das Evangelium zu bringen. Und wir haben hier zum ersten Mal, wie offiziell Nichtjuden, Nichtjuden, die keinerlei Vermischung hatten mit dem Volk Israel, in die Gemeinde eingeführt werden. Nicht wahr? Die Samariter sind schon früher zum Glauben gekommen, Apostelgeschichte 8, aber das war schon ein Mischvolk, die hatten israelitisches Blut mit drin, aber die Römer nicht. Und die werden jetzt offiziell in die Gemeinde eingeführt. Für die Juden war damals immer noch ein Problem. Ja, es ist schön, wenn Nichtjuden an den Messias Jesus glauben, aber dann sollten sie eigentlich Juden werden und sich beschneiden lassen. Und jetzt geht es hier darum zu zeigen, nein, die Gemeinde ist nicht eine jüdische Einrichtung, auch nicht eine jüdische Sekte. Wenn Nichtjuden zum Glauben kommen, kommen die direkt in die Gemeinde Gottes, ohne den Umweg über das Judentum zu nehmen. Und jetzt sehen wir, was da geschieht. 10, Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihr mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn etliche Tage zu bleiben. Also es ist so, dass Petrus predigt. Diese Heiden, diese Römer, nehmen das Evangelium auf und noch während der Verkündigung kommt der Heilige Geist auf sie. Das ist so sensationell für die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren. Denn die dachten ja immer noch so, die müssten dann ins Judentum kommen und sich mindestens mal beschneiden lassen und ein Ritualbad nehmen. Aber jetzt kommt der Heilige Geist auf sie, bevor sie getauft sind. Kein Ritualbad, schon gar keine Beschneidung. Und die merken, das geht ja viel einfacher als bei uns. In Apostelgeschichte 2, 37 sagt Petrus, denen, die willig sind zur Bekehrung, sagt ihr, tut Buße. Ein jeder von euch werde getauft auf den Namen des Herrn und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Reihenfolge ist Glauben, Bekehrung mit Glauben, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Und da ist es so, die hören, die glauben, sie bekommen den Heiligen Geist und dann kann man ihnen natürlich die Taufe nicht mehr verwehren. Die christliche Taufe, nicht ein jüdisches Ritualbad. Ja, und bei den Samaritern war es ja noch schwieriger. Apostelgeschichte 8. Die Samariter kamen durch die Predigt von Philippus zum Glauben, aber sie bekamen nicht den Heiligen Geist. Sie wurden getauft, sie bekamen nicht den Heiligen Geist. Erst als die Apostel Petrus und Johannes kamen von Jerusalem, ihnen die Hände aufstützten, bekamen sie den Heiligen Geist. Warum? Ganz einfach. Johannes 4. Zwischen Juden und Samaritern gab es eine jahrhundertealte Feindschaft. Die Juden gingen nicht zum Tempel der Samariter im Westjordanland, bei Nablus. Und die Samariter gingen nicht zum Tempel nach Jerusalem. Eine tiefe Feindschaft. Nun kommen aber Samariter zum Glauben, so wie früher schon Juden zum Glauben gekommen sind in Jerusalem. Das wäre die ideale Voraussetzung gewesen für die erste Gemeindespaltung der Geschichte. Ja, also wir bleiben so getrennt, wie wir schon immer waren. Aber da kamen zwei jüdische Apostel, die mussten die Hände aufstützen. Und das bedeutet ja immer Einsmachung, Identifizierung. So wie der opfernde Sünder im Alten Testament durch das Handaufstützen auf das unschuldige Opfer seine Schuld bildlich auf das Opfer übertrug, sich identifizierte. Erst als die Samariter akzeptiert haben, wir sind eins in Christus mit den Juden, antwortet Gott mit der Gabe des Heiligen Geistes. Und nun, als die ersten Heiden offiziell eingeführt werden, Cornelius und die Seinen, wird deutlich, oh, bei denen geht es aber ganz anders. Die glauben und bekommen den Heiligen Geist. Und dann kommt die Taufe. Und Hand auflegen brauchen sie keine. Das entspricht der apostolischen Lehre in Epheser 1, 13 und 14. Dort sagt Paulus den Ephesern, ihr seid versiegelt worden, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid an das Evangelium. Glaube und dann Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ist das Normale. Aber in der Apostelgeschichte haben wir in diesen drei Phasen drei Beispiele, um eben den Juden zu zeigen, Gott will die Heiden. Und in der Gemeinde werden sie eingeführt ohne den Umweg über das Judentum. Und da hat Gott diesen ungläubigen Juden, ungläubigen in Anführungsstrichen, diese gläubigen Juden glaubten nämlich nicht, dass Gott die Heiden einfach so annimmt. Den gab er den Beweis durch die Sprachenrede. Also es heißt hier in der Mehrzahl, wir hören, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Interessant, das Wort akuo, hören, kann die Doppelbedeutung haben, hören, akustisch wahrnehmen, aber auch verstehen. Und sie hörten also, wie sie in Sprachen redeten und sie wussten, worum es sich handelt. Sie wussten, dass sie Gott loben. Also auch da hat Gott durch die Sprachen Juden, Israeliten ein Zeugnis gegeben, um etwas klar zu machen. Jetzt kommt eine neue Zeit, wo die Trennung durch Babel, durch die Sprachenverwirrung, ein Ende nimmt. Und wo die frohe Botschaft nun in allen Sprachen zu allen Völkern gehen soll. Das war ein ganz, ganz wichtiges Zeugnis für Israel. Nicht mehr nur in einer Sprache zu einem Volk, in Hebräisch zu Israel, sondern in allen Sprachen, allen Völkern. Ich habe gesagt, bis heute ist die Bibel übersetzt, Bibel und Bibelteile, in über 2300 Sprachen. Aber es gibt auf Kassetten Evangeliumsbotschaften in über 5700 Sprachen und Dialekten. Also wenn man irgendeinen Indianerdialekt braucht für den Nachbarn, dann kann man über Gospel Recordings das einfach bestellen und kriegt das. Eine ganz tolle Sache. Ja, das zu Apostelgeschichte 10. Jetzt gehen wir aber noch weiter. Apostelgeschichte 19 ist die nächste Stelle. Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise nach Ephesus. Ich lese ab Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Ja, bis dahin. Hier haben wir einen ganz interessanten Fall. Paulus begegnet in Ephesus, heutige Türkei, Westtürkei, Jünger von Johannes dem Täufer. Das waren also Juden, alttestamentlich gläubige Juden, die geglaubt hatten, wie der Prophet Johannes erklärt hat, Jesus ist der verheißene Messias. Und die haben sich, wie viele, viele, viele Juden damals, von Johannes taufen lassen. Aber in der Zwischenzeit ist ja noch vieles geschehen. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt, er ist auferstanden. Dann kam am Pfingsten der Heilige Geist. Die Gemeinde wurde gegründet. Nun, die haben diese neuen Dinge gar noch nicht gekannt. Und so kam der Heilige Geist nicht auf sie. Sie waren aber Gläubige, echte Gläubige im alttestamentlichen Sinn, so wie ein David ein echter Gläubiger war. Und Mose und Abraham und so weiter. Und nun werden sie Christen in dem Sinn, dass sie auch an diese Dinge glauben, die nun geschehen sind, nachdem Johannes gepredigt hatte. Also die ganz typisch christlichen Dinge, die gekommen sind durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus, die nehmen sie nun auf. Und so wechseln sie, können wir sagen, als Gläubige vom alten Bund, vom Alten Testament rüber zum Neuen Testament. Und auch da geht das nicht einfach so schnell. Sonst hätten die auch sehr schnell eine jüdische Sekte bilden können. Ja, wir glauben auch an Jesus als Messias, wir haben auch den Heiligen Geist, aber mit diesen Heiden da haben wir schon ein bisschen Probleme. Ja? Die schneiden sich nicht und die halten die jüdischen Feste nicht und so. Nein, die mussten sich von Paulus, dem Heidenmissionar, die Hände aufstützen lassen. Wir identifizieren uns mit genau dieser Botschaft, die Paulus verkündigt unter den Heiden. Und dann antwortet Gott mit dem Heiligen Geist. Und da finden wir wieder diese Bestätigung der Sprachen als das Zeichen, Gott spricht nun nicht mehr nur zu einem Volk wie im alten Bund in einer Sprache, sondern jetzt hat er die Völker mit ihren vielen Sprachen im Auge. Nun kommen wir zur letzten und ausführlichsten Stelle, das ist 1. Korinther 12, Vers 14, 12 bis 14. Drei Kapitel, wo der Apostel Paulus sehr viel über das Sprachenreden spricht. Ich habe am letzten Bibelstudientag in Rickenbach das Thema behandelt, die geistlichen Gaben nach 1. Korinther 12 bis 14 und habe dort eine Vers-für-Vers-Auslegung gegeben, dieser Kapitel. Also das werde ich jetzt nicht so wiederholen, sondern ich gehe besonders auf die spezifischen Stellen in Verbindung mit dem Sprachenreden ein. Aber wer eine Vers-für-Vers-Auslegung wünscht jetzt zu den ganzen Kapiteln, der kann sie auf Kassette beim TLKV haben. Nun, auf dem Blatt, Seite 1, der letzte schwarze Punkt, erklärt zu dieser Stelle Folgendes. In Korinth gab es diversen Missbrauch der Gaben und ebenso unordentliche Anwendungen derselben. Daher sind diese Kapitel charakterisiert durch allgemeine Belehrungen einerseits und ganz spezifische Korrektur andererseits. Über das innere Wesen des Sprachenredens erfahren wir allerdings nirgends im Neuen Testament so viel Detailliertes wie hier. Und zwar insbesondere in 1. Korinther 14. Ich möchte die drei Kapitel charakterisieren. In Kapitel 12 geht es um die Vielfalt der Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Diese Vielfalt äußert sich in einer Vielfalt von verschiedenen Gaben, Diensten und Wirkungen. In 1. Korinther 13 geht es um die Wichtigkeit der Liebe. Da haben wir diesen wunderbaren Abschnitt über die göttliche Liebe, die Agape. Die Liebe Gottes muss das Motiv sein beim Gebrauch der von ihm gewirkten Gaben. Keine Selbstsucht, sondern immer der andere soll gesehen werden. In Kapitel 14 geht es um das Thema des Nutzens. Die Gaben müssen in den Gemeindezusammenkünften so eingesetzt werden, natürlich auch außerhalb der Gemeindezusammenkünften, aber Paulus spricht in 1. Korinther 14 ganz spezifisch über das Zusammenkommen als Gemeinde. Die Gaben müssen in den Gemeindezusammenkünften so eingesetzt werden, dass sie anderen Menschen zur Erbauung gereichen. Es darf niemals um Selbstdarstellung gehen. Mit den Gaben soll man nicht sich dienen, sondern anderen Menschen, den Mitgeschwistern und den Ungläubigen. Denn in diesem Kapitel sehen wir, dass auch Ungläubige in die gewöhnlichen Gemeindestunden kommen können. Um dieses Thema prägnant darstellen zu können, wählte Paulus zwei Gaben aus, die er einander gegenüberstellte. Das Sprachenreden und die Weissagung. Das heißt, das durch den Geist Gottes geleitete Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Etwa in 1. Korinther 14, Vers 3 heißt es, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wenn keine fremdsprachigen Personen anwesend sind, so die Belehrung des Apostels, nützt das Sprachenreden gar nichts, obwohl es eine Gabe Gottes ist. Der Sprachenredner selbst hat zwar einen Nutzen, 1. Korinther 14, 4 erklärt, dass er erbaut wird, weil er, und dazu natürlich auch Gott, der Hörer von Gebet, genau weiß, was er sagt. 1. Korinther 14, Vers 2. Eben er erbaut sich selbst, aber nicht den anderen. Und Gott hört es. Sonst ist es ein Geheimnis für alle anderen. Aber die anderen Menschen, im Gegensatz zu ihm, werden nicht erbaut. 1. Korinther 4, 6 und 17. Weil das Gesagte für sie ein sprachlich kodiertes Geheimnis ist. Das ist die Aussage von 1. Korinther 14, Vers 2, wo es heißt, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Nicht wahr? In Jerusalem war das nicht ein Geheimnis, weil die Auslandjuden waren da. Die verstanden das. Aber in Korinth hat man nicht die Elamiter und die Leute aus Mesopotamien und die Leute aus Ägypten und so, sondern da verstand man einfach nichts, wenn jemand Arabisch sprach. Und darum sagt Paulus im Blick auf Korinth, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Aber die Weissagung, die nützt allen etwas. Weiter, Paulus sagt, die Hörer haben keinen Nutzen, weil sie nicht wissen, was geredet wird. 1. Korinther 14, Vers 9. Kann man hinten aufschlagen, ich habe den ganzen Text aufgeführt auf Seite 6. Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Der Redende ist für sie ein Barbar. Das ist Vers 11. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein. Und der Redende für mich ein Barbar. Aber man merke gut, nicht der Redende ist sich selbst ein Barbar. Ja? Ganz entscheidend. Der andere, der zuhört und der die Sprache nicht kennt, der muss sich sagen, der da spricht, ist für mich ein Barbar. Dann heißt es weiter in meinem Text, sie nehmen die Stellung von Unkundigen ein. Deshalb können sie die Sprachenrede auch nicht mit einem bekräftigenden Amen, so sei es, bestätigen. Ich lese 1. Korinther 14, Vers 16. Sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn, Vers 17, denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Also es ist nicht so, dass der Sprachenredner am Schluss nicht Amen sagen kann. Sondern derjenige, der zuhört und die Sprache nicht versteht, der kann nicht Amen sagen. So sei es, weil er gar nicht weiß, was es heißt. Er ist der Unkundige. Er weiß nicht, was du sagst. Der Redende, von dem sagt Paulus, du danksagst gut. Ein gutes Gebet. Aber der andere wird nicht erbaut. Gut, man könnte sagen, ja, aber das Phänomen erbaut. Ja gut, aber der andere wird doch nicht erbaut, obwohl er sieht, da ist ein unglaubliches Phänomen. Nicht das Phänomen erbaut, sondern das, was gesagt wird, erbaut. Wir kommen darauf zurück. Die Hörer können so nicht unterwiesen werden. 1. Korinther 14, Vers 19. Paulus sagt, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Redesinn oder mit meiner Aussage, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Wörter in einer Sprache. Also er will unterweisen, aber er sagt, wenn ich das in Sprachen tue, mit 10.000 Wörtern, die man nicht versteht, dann gibt es keine Unterweisung. Die gibt es nur, wenn der andere versteht. Weiter, fällt hier nicht auf, dass einzig und allein nur von den anderen, den Zuhörern, gesagt wird, dass sie beim Sprachenreden einen Nachteil haben können. Niemals aber von dem Redenden. Obwohl beide ein Phänomen erleben. Ein gottgewirktes Phänomen. Wie kann man da noch der Meinung sein, der Sprachenredner wüsste nicht, was er sagt? Eine solche Auffassung widerspricht dem gesamten Text in 1. Korinther 14. Der Sprachenredner zu biblischen Zeiten wusste immer, was er sagte. Er wurde erbaut, und zwar durch den Inhalt des Gesagten. Es ist ja so, in 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde, weil sie das versteht, nicht wahr? Wie wird er dann selber erbaut? Paulus sagt später, wenn die Sprache übersetzt wird, dann bekommt die Gemeinde auch Erbauung. Vers 5. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, viel mehr aber, dass ihr weissagtet. Denn wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es übersetze, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Die Erbauung geschieht also durch die Übersetzung, durch den Inhalt des Gesagten. Aber wie wird dann der erbaut, der selber in Sprachen betet? Ganz einfach. Ich habe als Fußnote vermerkt bei 1. Korinther 14, 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Fußnote 20. Da der Sprachenredner seine Sprache beherrschte, wurde er stets durch die geistliche Aussage selber erbaut. So wie jeder Betende oder jeder Prediger von seinen eigenen Aussagen oft am meisten profitiert. Aber die Liebe, 1. Korinther 13, gebietet, dass man anderen zum Nutzen sein soll, nicht nur sich selbst. Und das ist wirklich eine ganz gewaltige Erfahrung, wie man eben Erbauung erfährt, wenn man selber predigt. Ich habe das von vielen anderen auch schon gehört. Ich profitiere am meisten, habe ich den Eindruck, wenn ich etwas weitergebe. Einfach, weil man alles wieder ganz neu auch durchdenken muss und man kann es oftmals selber, können einem beim Weitergeben Dinge wieder aufgehen und richtig groß werden. Und so war das eben auch beim Sprachenreden. Und wenn wir selber beten, ja, wer erlebt das nicht, dass er nach dem Beten manchmal ganz ausgeprägt so richtig entlastet wird. Richtig wieder neuen Mut und neue Ausrichtung bekommt. Ja, du hast ja selber gebetet, das war nicht jemand anders. Ja, natürlich. Und trotzdem werde ich durch mein eigenes Gebeten werde ich erbaut. Gut, wir fahren an dieser Stelle weiter nach der langen Pause mit vielen guten Kuchen und so weiter. Wir fahren weiter. Wir haben nun uns eine Übersicht verschafft über diese 8 Stellen der Bibel zum Thema. Ich wiederhole zusammenfassend im Alten Testament 3 Stellen. 1. Mose 2, die Ursprache für Adam, die Gott ihm eingegeben hat. 1. Mose 11, die Ursprachen der Welt, die Gott anlässlich der Sprachenverwirrung von Babel eingegeben hat. Jesaja 28 als prophetische Ankündigung des Sprachenwunders als Zeugnis für Israel. Dann im Neuen Testament Markus 16 die Ankündigung dieses Sprachenzeichens aus Jesaja, nun unmittelbar verheißen durch den Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 2, das Sprachenwunder am Pfingsttag im Zusammenhang mit dem Kommen des Heiligen Geistes, die Erfüllung der Verheißung aus Jesaja 28 und Markus 16. Dann Apostelgeschichte 10, die Heiden nehmen das Evangelium an und werden offiziell in die Gemeinde Gottes eingeführt. Und das wird wieder durch das Sprachenwunder bestätigt. Apostelgeschichte 19, alttestamentlich Gläubige, Johannesjünger, werden Christen und unterstellen sich der apostolischen Autorität des Paulus. Auch da haben wir das Sprachenzeichen und auch die Handauflegung. Dann 1. Korinther 12 bis 14, Belehrung und Korrektur zum Thema. In der Fußnote 1 habe ich noch bemerkt, in gewissem Sinn gehören die Heilungen von Tauben und Stummen durch den Messias Jesus auch in die Nähe dieser Thematik. Denn diese Wunder waren ja schon angekündigt in Jesaja 35, 4 als messianische Zeichen. Die Evangelien bezeugen eine Reihe von solchen Fällen, in denen Menschen nach der Heilung ohne Lernprozess plötzlich sprechen konnten. Man denke an Matthäus 9, 32, ein Stummer, Matthäus 11, 5, ein Tauber, der also auch nicht durch das Hören die Sprache hatte lernen können, plötzlich spricht er. Noch eindrücklicher, Matthäus 13, da haben wir einen Taubstummen, den der Herr heilt, und der plötzlich spricht. Lukas 7, 22, da geht es um Taube, Lukas 11, Vers 14, wieder um einen Stummen. Diese Stellen unterscheiden sich allerdings graduell abgestuft von der vorliegenden Thematik. Etwa ein Stummer, der nicht taub war, konnte wenigstens noch die Sprache früher hören. Und deshalb habe ich sie nicht unter diese 8 klassischen Passagen über das Sprachenreden aufgenommen. Aber im weitesten Sinn finden wir auch dort wieder das Wunder des Sprachenredens. Ja, und noch als Bemerkung zu diesen Apostelgeschichte-Stellen. Es ist auch eindrücklich zu sehen, wie diese Stellen ganz speziell in Verbindung stehen mit dem Anfang des Christentums. Apostelgeschichte 2, das Kommen des Heiligen Geistes, der Beginn der Gemeinde überhaupt. Apostelgeschichte 10, der Anfang der Heiden, die in die Gemeinde aufgenommen werden. Und Apostelgeschichte 19, dieser Anfang, wo alttestamentliche Gläubige rüberkommen auf den Boden des Neuen Testaments. Also das fällt auf, diese starke Verbindung zur Anfangszeit des Christentums. Nun kommen wir auf Seite 2 unter den sprachlichen Hinweisen zu dem Punkt 6. In 1. Korinther 13, 1 wird über Sprachen der Engel gesprochen. Oft wird gesagt, dieses Lallen heute, ja gut, das können die Bosnier ja nicht verstehen auf der Straße. Und als ich in Kanada war und plötzlich hinter mir Leute hörte, die in Zungen redeten, verstand ich also nichts auf Schweizerdeutsch. Das wäre die Gelegenheit gewesen, für Kanadier mal Schweizerdeutsch zu sprechen. Aber nichts davon. Und so wird gesagt, ja, das sind eben Engelzungen. Das ist diese höhere Kommunikation, Engelsprachen. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf das ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts nütze. Nun, es ist wichtig, der Zusammenhang ist nicht, dass Paulus sagt, ich tue das und nun ist das so und so, sondern er sagt, wenn ich das tue, aber ob er das tut, das steht jetzt nicht zur Debatte. Aber er sagt, wenn ich das tue, aber nicht Liebe habe, dann ist das eben auf jeden Fall nichts. Paulus wurde nie verbrannt. Aber er sagt, wenn ich das tun würde, mich hingeben ins Martyrium, ich würde von den Römern verbrannt werden, aber ich habe keine Liebe zum Herrn, dann ist das eben nichts nütze. Also er sagt hier nicht, ich rede in Sprachen der Engel, sondern es wird mal offen gelassen. Jedenfalls haben wir hier aber diesen interessanten Ausdruck Sprache der Engel. Nun möchten wir gerne etwas erfahren über die Natur der Sprachen, wie Engel reden. Ja, wir erfahren doch einiges in der Bibel. Wir sehen zum Beispiel in Jesaja 6 eine Vision. Jesaja sieht Engel um den Thron Gottes her, wie sie Gott anbeten. Und sie sagen, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot. Heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die Engel sprechen zu Gott, aber der Prophet versteht, was sie sagen. Nun die Frage, sprechen Engel effektiv eine andere Sprache als Menschen? Das ist auch schwierig zu beantworten, ja? Ja, denn der Satz kann auch bedeuten, wenn ich mit den Sprachen, die Menschen und die Engel reden, spreche, aber nicht Liebe habe. Denn wir sehen in der Bibel immer wieder, wie Engel sprechen. Da kommt Gabriel zu Daniel, Daniel 9, und er spricht perfektes Hebräisch mit ihm. Und da kommt ein Engel zu dem römischen Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Ja, Cornelius hat ihn verstanden. Er wird Latein oder Griechisch mit ihm gesprochen haben. Also wo wir in der Bibel lesen, sehen wir, wie Engel kommunizieren mit den Menschen in ihren Sprachen. Und wir sehen sogar Stellen, wo Engel einfach an Gott gerichtet sprechen und die menschlichen Zuhörer verstehen, was sie sagen. So auch in Offenbarung 5, wo Johannes Millionen, Abermillionen von Engeln sieht, wie sie Gott anbeten, und er kann uns erzählen, was sie beten. Das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Frage, was war eigentlich die Sprache Adams? Nirgends wird das in der Bibel so ausdrücklich gesagt. Aber wir können etwas schlussfolgern. Zum Beispiel sind alle Namen der vorsintflutlichen Patriarchen, die müssen wir vom Hebräischen hier erklären. Adam, Sheth, Enosh und so weiter bis Methuselah, Noach. Verstehen wir Noach? Trostruhe auf Hebräisch. Adam, das heißt Erdling. Sheth, Ersatz. Ja gut, könnte jemand sagen. Mose hat vielleicht diese Urnamen aus der Ursprache übersetzt auf Hebräisch. Ja, gut. Aber wenn ich weiterlese in 1. Mose, da kommt der Kampf der Könige, 1. Mose 14, da kommt Tidal und Kedolaomer. Ja, Tidal ist ein hethitischer Name, ist hethitisch. Kedolaomer ist elamitisch. Mose übersetzt diese Namen nicht, er lässt sie so im Bibeltext. Später in Ägypten, Potiphar, Asnat, die Frau von Josef, das sind altägyptische Namen. Mose übersetzt sie nicht. Und auch später in den Bibelbüchern, wenn die assyrischen Könige auftauchen, wie Sanherib und Sanballat und Salmaneser und so weiter, die Namen werden nicht übersetzt, sie sind assyrisch. Und später die Perser, Atak, Sasta und Ahasveros, das sind persische Namen, die werden nicht übersetzt. Nun, das ist ein starkes Argument, dass die Namen original sind und dass die Patriarchen vor der Flut offensichtlich ab Adam ein Urhebräisch gesprochen haben. Und der Name Babel lässt sich nämlich vom Hebräischen her erklären, als Verwirrung. Und nicht vom Sumerischen oder Babylonischen her und so weiter. Bereits für die Sumerer war der Name Babel ein Fremdwort. Ja? In den altsumerischen Texten ist Babel kein sumerisches Wort, sondern für sie bereits ein nicht mehr verständliches Wort. Gut, also darum kann man sehr gut argumentieren, dass das Hebräisch die Ursprache war, Gott hat so mit Adam gesprochen, und es kann darum auch gut sein, dass die Engel diese Sprache reden und wenn sie mit den Menschen sprechen müssen, auch die anderen Sprachen sprechen. Also wenn ich in den Sprachen der Engel und der Menschen rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Von daher kann man sicher nicht ableiten, dass Lallen eine höhere Engelskommunikation wäre. So geht das natürlich nicht. Denn es kommt ja dazu, dass dieses Lallen heute so auffällig ein Lallen ist mit fehlender Prosodie. Ich erkläre dieses Wort auf Seite 2 in Fußnote 2. Die Prosodie beinhaltet den rhythmischen und metrischen Aspekt der Sprache im Zusammenhang mit Ton, Intonation, Akzent und Länge. In der Prosodik, einem Teilgebiet der Phonologie, beschäftigt man sich mit diesem Gebiet. Die gesprochene Sprache zeichnet sich klanglich unter anderem durch Rhythmus, Betonung sowie durch Heben und Senken der Stimme aus. Dadurch werden unter anderem sinngebende Einheiten strukturiert. In der Schrift wird solches zum Teil durch Satzzeichen, Kommas, Punkte, Ausrufen, Fragezeichen sowie durch Absätze etc. ausgedrückt. Bei dem heutzutage von Tausenden oder Millionen praktizierten Zungenreden fällt das Fehlen prosodischer Elemente auf. Und so klingt das, ja? Wie ein Bandwurm! Aber schauen Sie, selbst wenn Sie eine Sprache hören, die Sie nicht kennen würden, merken Sie, es ist eine Sprache. Und die hat Intonation, die hat Akzent, die hat Strukturierung. Ashreha ish. Asher lo halach batzat rashayim. Uwe derech hataim lo amad, uwe moshav letzim lo yashav. Ki im betorat adonai chefzu. Vayhege betorato yomam velayla. Vehaya shatul al palgei mayim. Das ist Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und so weiter. Der seine Freude hat am Gesetz, an der Tora des Herrn. Aber so tönt das Zungenreden normalerweise nicht. Aber jede Sprache ist eben so aufgebaut, weil sie eine innere Logik hat. Und so sind auch die Bibelsprachen aufgebaut. Ich meine, wenn man schon perfekte Gebetssprache anstrebt, dann könnte man ja die Psalmen umschreiben. Ich habe in dem angekündigten Buch über Sprachenreden, habe ich Psalm 1 umgeschrieben. Könnte jeder Psalm 1 auf Hebräisch beten? Und ein bisschen mit modernem hebräischem Akzent, eben wie ich das jetzt gezeigt habe. Ja, und was nützt das? Das ist mal interessant zu hören, wie Hebräisch tönt, ja? Und wie der Rhythmus geht und so weiter. Aber erbaut worden ist niemand, nur ich. Ja, als die Übersetzung kam, da hat man sofort reagiert, die Freude, nicht? Psalm 1, glückselig der Mann. Ja, und so ist das eben, eine Sprache wird erkannt an ganz bestimmten Zeichen. Und das ist gerade so anders als bei diesem Lallen, das dann sogar noch eine höhere Kommunikation sein will als das, was wir kennen mit den von Gott geschenkten menschlichen Sprachen. Also, soll man wirklich glauben, dass Engel, die in der Bibel verschiedenste menschliche Fremdsprachen, das heißt wunderbare, komplex aufgebaute Codesysteme beherrschen, unter sich keine höhere Kommunikation besitzen als nur gerade ein Lallen, wie das Millionen von Zungenrednern heute praktizieren? Ganz abgesehen davon widerspricht es dem gesunden und von Gott geschenkten Denken, Lallen, unartikulierte Laute. Ich habe mal jemanden gehört, der wollte jemanden im Rollstuhl heilen und da hat er in Zungen geredet. Sie sehen, ich kann auch Zungen reden. So hat es getönt. Das ist doch nicht eine höhere Kommunikation. In einem Tempo. Aber das hat nun mehr mit Dadaismus zu tun als mit Sprache. Also das ist noch nicht eben Engelsprache. Eine solche Meinung mit den höheren Sprachen beinhaltet letztlich, ohne dass man das beabsichtigt, ja, das muss man immer betonen, letztlich eine Verachtung der von Gott dem Menschen geschenkten Sprachen. Man sagt, ich kann so, wie ich spreche, kann ich mit Gott nicht würdig reden und ihn anbeten. Das stimmt einfach nicht. Wir können mit unserer Sprache alles sagen und wenn uns die Wörter fehlen, dann machen wir neue Wörter. Das geht ja, das hat ja immer funktioniert. Und gut, das Wort Amen, das hat man in den meisten Sprachen, hat man das aus dem Hebräischen übernommen. Also wenn ein Wort wissen will, dass praktisch in allen Sprachen gebraucht wird, dann ist das Wort Amen. So sage ich es. Das hat man aus der Bibel übernommen. Ja, wie sollten die Indianer sagen am Schluss des Gebetes? Das kann sein, dann sagt doch Amen, so wie wir das auch immer gemacht haben. Ja, und wo habt ihr das her? Ja, haben wir auch aus der Bibel. Ja, woher haben? Ja, das ist die Bibelsprache. Amen, so. Ja, dann, wenn uns ein Wort fehlt, dann holen wir es aus einer anderen Sprache oder machen gleich ein neues Wort. Also das ist nicht das Problem. Und nun noch eine wichtige Sache. In Matthäus 12 sagt der Herr Jesus ein ganz wichtiges Prinzip in Verbindung mit dem Reden allgemein. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Wort, das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Also prinzipiell erwartet Gott, dass wir Rechenschaft ablegen über unsere Wörter. Das sagen wir unseren Kindern immer wieder. Das ist echt aktuell. Und man kann also nicht einfach so leichtfertig mit der Sprache umgehen. Wir sind verantwortlich, wie wir sprechen. Nun, können wir glauben, dass der Geist Gottes uns Erlösten Wörter eingibt, von denen wir keine Ahnung haben, was sie bedeuten. Wo der Verstand abgekoppelt ist, sodass letztlich unsere Verantwortung für das, was über unsere Lippen kommt, gar nicht mehr gegeben ist. Da geben wir uns ja in einen Bereich, wo wir die Kontrolle loslassen. Aber der Geist Gottes ist nach 2 Timotheus 1, Vers 7 nicht ein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist führt uns gerade dazu, dass wir uns kontrollieren lernen. Auch unsere Sprache. Er macht nicht, dass wir unkontrolliert Lautäußerungen von uns geben. Aber wir kennen das aus dem Heidentum. In den Stammesreligionen praktiziert man das Lallen, das Zungenreden als Lallen. Der Schaman, der Zauberer, lallt und kommt dann in die Ekstase und in Kontakt mit den Geistern. Oder umgekehrt, wenn er schon in der Ekstase ist, beginnt er so zu lallen. Das kennt man. Das kennt man auch von den Spiritisten. Man kennt das auch aus östlichen Religionen. Aber was man nicht kennt, ist, dass die eine Fremdsprache sprechen und die verstehen. Beherrschen, ohne sie gelernt zu haben. Das können die Zauberer nicht. Ja, denn dann müsste ja jemand sie befähigen, ihnen etwas eingeben, ohne dass er ihre Persönlichkeit auf die Seite tut. Aber der Okkultismus ist gerade gekennzeichnet durch Medialität. Das heißt, ein Mensch wird zum Mittel, zum Medium, in dem sein kontrollierender Verstand geschwächt bis sogar beseitigt wird. Und dann kann der fremde Geist sprechen und wirken. So wirkt der Teufel. Er muss unsere Persönlichkeit schwächen oder sogar beseitigen, um zu wirken. Und der Heilige Geist stärkt ja unsere Selbstkontrolle. Und darum tut er nie unsere Kontrolle weg, sondern er hilft uns selber zu kontrollieren. Und darum kann nur Gott offensichtlich Sprachen eingeben, die der Mensch beherrscht, ohne sie zu gelernt zu haben. Das ist ein Wunder Gottes. Lallen kann ich auch. Aber was beeindruckend wäre da, wenn man das tun kann, was die in der Bibel konnten. Was Adam konnte, was die in Babel konnten. Aber das wird, wer kann das schon? Die Millionen müssen sagen, nein, das können wir nicht. Ihr könnt also nur das, was die Schamanen auch können. Und das, was die in der Bibel konnten, das können die Schamanen aber nicht. Das ist natürlich eine ganz entscheidend wichtige Sache. Und da kommen wir zum nächsten Punkt auf Seite 3. Kein ekstatischer Zustand, kein eingeschränktes Bewusstsein. Der Apostel Paulus sagt in 2 Timotheus 4, Vers 5 zu Timotheus: Du aber sei nüchtern in allem. Das griechische Wort nepho, nüchtern sein, bedeutet nach dem griechischen Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis, Exaltiertheit. Und das ist ein Befehl. Nicht, es ist gut, wenn du nüchtern bist. Du aber sei nüchtern in allem. Das ist ein Befehl. Das ist ein göttliches Gebot. Es gibt Christen, die sagen, im Alten Testament hatte man Gebote, wir haben keine Gebote mehr. Wir haben Freiheit. Das stimmt gar nicht. Der Herr hat uns Gebote gegeben im Neuen Testament, die an Christen gerichtet sind. Und das sind noch ziemlich viele. Zum Beispiel habe ich mir im 1. Timotheusbrief alle Befehlsformen angestrichen in meiner Bibel. Und dann habe ich etwa 30 Befehle gefunden. 30 Gebote für Christen. Und dann im 2. Timotheusbrief habe ich das auch gemacht. Dann gab es schon 60 Befehle. Und dann habe ich noch den Titusbrief dazu genommen, das war auch ein kurzer Brief, gab es nochmals 30. Allein mit den drei kleinen Briefen kommt man auf 90 christliche Gebote des Neuen Testaments. Also wenn jemand nicht mehr weiß, was er tun soll. Also wir kommen dann mal schnell auf mehr als 613 Gebote, wie sie im Judentum systematisiert worden sind für die Tora. Ja, könnte man so eine Systematisierung machen mit neutestamentlichen Geboten. Und eines davon ist, du aber sei nüchtern in allem. Das heißt, wenn wir das nicht einhalten, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis, Exaltiertheit, dann brechen wir ein Gebot der Bibel. Das ist schon ernst, wenn man denkt, wie heute im 20. und jetzt beginnenden 21. Jahrhundert wird dieses Gebot ganz speziell gebrochen. Am laufenden Band. Und so sehen wir, Nüchternheit ist so wichtig. Allerdings wollen wir beachten, dass Psalm 100, Vers 1 sagt, dass wir uns freuen sollen, dass wir jubeln sollen im Herrn. Also, große Freude ist absolut biblisch und richtig, aber nicht eine produzierte Freude. Ja? Es gibt einige ganz einfache Techniken, wie man die Leute zu Glücksgefühlen bringt innerhalb von Minuten bis einer Viertelstunde. Ich habe das erlebt in Togo. Die Afrikaner können mit Klatschen, können die natürlich rhythmisch ganz anders umgehen als wir. Wenn die klatschen, das ist also, wenn wir unsere ganze Elektronik einsetzen. Aber in einer Viertelstunde hatte der Leiter die ganze Masse in Ekstase gebracht und die reden alle in Zungen. Unglaublich. Aber die Technik ist ganz, ganz klar gegeben, wie man das tun kann. Aber es ist nicht biblisch. Große Freude ist immer eine Freude, wo wir uns selber beherrschen und ganz klar bei Sinnen sind. Das Neue Testament ruft 11-mal zur Nüchternheit auf. Ich habe hier alle Stellen auf dem Blatt aufgeführt. 1. Korinther 15, 34, 1. Thessalonicher 5, 6, 8 und so weiter. Ich weiß, es gibt ja manchmal Leute, die sagen, das steht ja nur einmal in der Bibel, dann ist es nicht so wichtig. Ja, aber da steht es jetzt 11-mal. Und der Jesus ruft auf in den Evangelien, und dann auch in vielen anderen Stellen im Neuen Testament wird dazu aufgerufen. Da findet man 14-mal im Neuen Testament den Aufruf, wachet. Also Gott will keine Passivität des Geistes, sondern Aktivität, widersteht dem Teufel. Denn wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Nur das Gegenteil finden wir in den östlichen Religionen. Dort strebt man an, dass der Verstand langsam passiv gemacht wird. Mit Yoga-Übungen wird das erreicht über Jahre hinweg. Das sind Übungen, die sind nicht, das ist keine Gymnastik. Das ist auch ganz wichtig, dass man alles sehr, sehr langsam macht. Und die Übungen sind so strukturiert, dass dadurch eine Passivität des Geistes entsteht. Und schließlich kriegt man Visionen. Und man kann das eben auch machen mit Meditation, mit Mantras, dass man Wörter ständig wiederholt. Ja? Immer das gleiche Wort. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das wirkt natürlich wie das Tamtam, das im Busch stundenlang geschlagen wird, damit der Schamane in Ekstase kommt. Auch das entthront die Persönlichkeit und das bewusste Denken. Traumreisen, Trance, autogenes Training, Rockmusik mit dem dauernden, hämmernden Schlag, Drogen, wirken alle in die gleiche Richtung. Und man wusste das schon von Alters her und hat das bewusst benutzt, damit andere fremde Geister Macht übernehmen können. Dann wird man aber zum Medium. Und Gott will keine Medien machen aus uns. Und das sehen wir auch so schön in der Bibel. Die biblischen Schreiber haben 100% Gottes Wort aufgeschrieben. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott gehaucht, von Gott inspiriert. Ja, aber trotzdem kann man merken, dass Johannes anders schreibt als Paulus. Mit kurzen Sätzen. Er hat ein anderes Vokabular als Paulus. Hosea hat einen ganz unruhigen Stil. Wieder ganz anders, als wenn der König Salomo seine Weisheit verkündigt in den Sprüchen. Und so weiter. Ja, der Heilige Geist hat diese Menschen geformt im ganzen Leben. Und als er sie inspiriert hat, sind sie nicht zu Medien geworden. Ihre Persönlichkeit blieb 100% erhalten und trotzdem schrieben sie 100% Gottes Wort auf. Das ist göttliche Inspiration. Nicht mal in der höchsten Form der Inspiration wird der Mensch ausgeschaltet. Und das ist doch schon sehr beachtlich. Aber ein weiterer Punkt auf unserem Blatt. Manche Charismatiker bringen die in Römer 8, 26 bis 27 erwähnten unaussprechlichen Seufzer des Heiligen Geistes mit dem Lallen des Zungenredens in Verbindung. Ich lese diese Stelle. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Diese Stelle hat nichts mit Sprachenreden zu tun. Das Adjektiv unaussprechlich bringt ja gerade zum Ausdruck, dass es sich hier um eine stumme und wortlose Kommunikation handelt. Etwas, wo nicht ausgesprochen wird. Allaletos. Das heißt also, es geht hier um Kommunikation ohne Sprache, also auch ohne Sprachenrede. Sprachenrede ist gerade nicht wortlos, sondern Kommunikation mit hörbaren Wörtern. Oder auch nicht hörbaren Wörtern. Ja, die gibt's auch, aber es sind Wörter. Und hier heißt es allaletos, also ohne, dass gesprochen wird dabei. Sie sind stumm, sie sind gar nicht hörbar. Und so spricht Römer 8 um das Wirken des Heiligen Geistes, das jedem Erlösten zukommt, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Der Heilige Geist vertritt uns. Und das ist nicht davon abhängig, ob wir Sprachenreden haben oder nicht. Das tut er für alle Kinder Gottes. Aber das Sprachenreden, werden wir gleich noch sehen, ist eine Gabe, die nie für alle Kinder Gottes vorgesehen war. Darauf kommen wir noch. Nun, aber noch etwas ganz Wichtiges in Verbindung mit 1. Korinther 14. Diese Erbauung durch Sprachenreden. Es gab also das Problem in Korinth, wenn keine Fremdsprachigen da waren. Wenn die Fremdsprachigen nicht verstanden wurden, wenn die Fremdsprachen eben nicht verstanden wurden, so gab es keine Erbauung. Und daher wird in diesem Fall Auslegung absolut notwendig. Zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 5, da haben wir dieses Wort auslegen, diermeneuo, das bedeutet übersetzen, auslegen, deuten, erklären. Und dort habe ich schon darauf hingewiesen, nicht das Sprachphänomen an sich, sondern allein die dadurch übertragene Botschaft war erbauend. Aber nun habe ich noch ein ganz wichtiges Problem, das wir anschauen müssen. Und zwar dann, da wo in 1. Korinther 14, schlagen wir auf Seite 6, gesprochen wird über den Verstand, der fruchtleer sei. Ich lese mal nur 1. Korinther 14, 14. In den meisten Übersetzungen steht es etwa so: Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Und dann kann man natürlich aus dieser Stelle so ableiten, ja seht ihr, beim Sprachenreden ist der Verstand abgekoppelt, oder? Ja, aber wenn wir dann noch weiterlesen in der Stelle, Dann heißt es, ich schlage auf in der alten Elberfelder, Vers 14 lese ich davor, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, auf dass ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Nun haben wir hier eine ganz interessante Gegenüberstellung zwischen Verstand und Geist. Ja? Ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand. Nun Frage, was ist der Verstand? Was ist der Geist des Menschen? Der Geist des Menschen hat nach Psalm 77, Vers 7 die Eigenschaft, dass er denken und erkennen kann. Also der Geist des Menschen hat gerade die verstandesmäßigen Kräfte. Ja? In Römer 8, Vers 16 wird gesagt, der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, es ist aber ein Problem, wenn hier Geist und Verstand einen Gegensatz darstellen. Da muss man sich fragen, ist die Übersetzung Verstand hier gerechtfertigt? Was bedeutet dieses Wort Nous? Gut, die Hauptbedeutung von Nous ist Verstand. Aber das Wort hat noch viele andere Bedeutungen. Zum Beispiel hat es auch den Sinn Bedeutung von Wörtern. Also der Nous eines Textes, das ist seine Aussage. Der Sinn dessen, was der Text sagt, das ist auch Nous. Und da müsste man natürlich dann Nous nicht mit Verstand übersetzen, sondern eben mit Bedeutung, mit Aussage. Ja, und jetzt übersetze ich mal so, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich lese ab Vers 11 in meinem Text auf Seite 6. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Also auch ihr, da ihr um geistliche Wirkungen eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Redesinn oder meine Aussage ist fruchtleer. Also das Fruchtleer bezieht sich nicht auf den Redenden. Darum habe ich in Klammer ergänzt, ist fruchtleer für die Zuhörer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Redesinn. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Redesinn. Sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu einer Danksagung? Da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Wörter reden mit meinem Redesinn oder mit meiner Aussage, damit ich auch andere unterweise. Als 10.000 Wörter in einer Sprache. Da macht das Sinn, oder? Hoffe ich. Nun kommt aber Vers 20. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber werdet Erwachsene. Ja, aber jetzt kommt doch wirklich der Verstand hier, oder? Nun ist es plötzlich nicht mehr Nous. Hier benutzt Paulus Phrein. Ein Wort, das im Neuen Testament nur hier vorkommt. Nirgends sonst. Also offensichtlich hat Paulus hier das Wort Phrein genommen, um klarzumachen, weil er Nous schon benutzt in dem Sinn von Aussage, Redesinn. Und jetzt möchte er wirklich vom Verstand des menschlichen Geistes sprechen. Braucht er ein neues Wort, das eindeutig war. Also er sagt, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand. Gerade in Verbindung mit dem Kapitel über Sprachenreden sagt er, also hängt nicht den Verstand an den Nagel. Als Christen sollen wir Erwachsene sein am Verstand. Und das Wort Erwachsen ist umso stärker, als es gleichzeitig im Griechischen bedeutet, Teloi, Vollkommene. Hier wird deutlich, Verstand und Glauben, das sind nicht Gegensätze. Der Verstand ist eine Gabe Gottes und wir müssen den Verstand unter die Autorität Gottes stellen. Wenn der Verstand selbstständig wird, dann wird er, wie Luther gesagt hat, eine Hure. Aber der Verstand als Gabe Gottes ist eine gute Sache, wenn er unter der Autorität Gottes steht. Also gerade im ganzen Zusammenhang sagt er, seid nicht Kinder am Verstand. Der Verstand ist ganz wichtig. Und überlegt euch mal, wenn jemand in einer Fremdsprache spricht, die anderen verstehen nichts. Das bringt doch nichts. Ihr seid doch echt kindisch, wenn ihr denkt, das bringt was. Das ist Vergeudung. Überlegt euch doch mal, es geht darum, die anderen sollen einen Gewinn haben. Dann müsst ihr in einer verständlichen Sprache sprechen. Und wenn ihr schon in Fremdsprachen redet, dann müsst ihr es mindestens übersetzen. Und das konnte auch der Sprachenreder selbst tun. Braucht es nicht unbedingt ein anderer, der die Auslegung hatte. So lesen wir ja in 1. Korinther 14, habe ich bereits gelesen, Vers 13, darum, wer in einer Sprache redet, bete, es ist ein Durativ im Griechischen, darum habe ich in Klammer übersetzt, bete immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Der konnte also selbst übersetzen und es geht hier nicht, dass er jetzt bittet, Herr, gib mir die Gabe des Übersetzens, sondern er betet jedes Mal, hilf mir, wenn ich übersetze. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine Predigt zu halten, ohne dass ich vorher den Herrn um Hilfe bete. Da könnte ich sagen, wieso beten? Ich weiß doch die Bibelstellen auswendig, die ich da brauche. Nein, natürlich nicht. Wir haben die Sache nicht in der Hand. Wir brauchen Gottes Hilfe für jeden Dienst. Und so heißt es hier, wenn jemand in der Sprache bete, so bete er immer wieder, betet, so betet er immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Also auch das ist wichtig. Und noch ein Punkt, 1. Korinther 14, 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Und das ist nun ganz wichtig. Das heißt hier nicht, so betet der Heilige Geist. Und es ist so, dass es moderne Übersetzungen gibt, die haben hier, so betet der Heilige Geist in mir. Und das ist natürlich eine schwerwiegende Fälschung. Nirgends in der Bibel, wenn Menschen sagen, mein Geist, ist das der Heilige Geist. Gott kann sagen, mein Geist soll nicht ewiglich rechten mit dem Menschen, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre, 1. Mose 6. Da spricht Gott aber von seinem Geist, dem Geist Gottes. Aber wenn Paulus sagt, so betet mein Geist, dann meint er seinen Geist, den er von Gott bekommen hat. Wir sind nach 1. Thessalonicher 5, 23 eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Und wenn man in Sprachen betete, dann betete der Geist des Menschen. Das heißt gerade der Aspekt des Menschen, der eben bewusst denken, erkennen und verstehen kann. Gott hat dem Sprachenredner diese Sprache eingegeben. Er konnte sie so gut wie Adam am ersten Tag seines Lebens, so gut wie die Leute in Babel am Tag der Verwirrung. Ja, also, so betet mein Geist in einer Sprache, die Gott mir eingegeben hat, aber mein Redesinn ist fruchtleer, nützt den anderen nichts. Und es geht dauernd darum, der andere kann nicht Amen sagen, der andere ist ein Barbar, der andere wird nicht erbaut, der andere wird nicht unterwiesen. Und dann sagt Paulus, bitte seid doch keine Kinder am Verstand, Frän. Es muss doch etwas bringen, sonst bringt das Ganze nichts. Ja, also das ist die ganze Argumentationsweise durch 1. Korinther 14 hindurch. Paulus nimmt zwei Gaben heraus, Sprachenreden, Weissagung. Beide sind von Gott. Weissagung ist immer nützlich, Sprachenrede ist nur unter Umständen nützlich. Und Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Vers 18. Ja, er hat ja auch viel mehr Gelegenheiten auf seinen Missionsreisen. Da war er zum Beispiel zusammen mit den Barbaren auf Melite. Apostelgeschichte 28,1. Oder die lykaonisch sprechenden Heiden in Lystra. Apostelgeschichte 14. Die meinten, er sei Hermes. Ein Halbgott vom Himmel. Ja, bei diesen Heiden, bei diesen Barbaren war natürlich Sprachenreden eine nützliche Sache. Er als reisender Missionar hatte mehr Gelegenheit, diese Gabe zu nutzen, als die Korinther, die an Ort waren. Und so erklärt er dann, geh weiter, 1. Korinther 14, 21 auf Seite 7. Ich habe den Abschnitt übersetzt. Sprachenrede, ein Zeichen für das ungläubige Israel, aber nur, falls man die Sprache versteht. Es steht in dem Gesetz geschrieben. Jetzt kommt das Jesaja-Zitat. Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden, und auch also werden sie nicht auf mich hören. Dann erklärt Paulus, Vers 22, Sprachen sind ein Zeichen nicht für Glaubende, sondern für Ungläubige. Die Weissagung ist aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und dann sagt er, jetzt schauen wir mal an, wie das ist in Korinth. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme, Vers 23, und alle in Sprachen redeten, und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle weissagten und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger käme herein, so würde er von allen überführt, von allen beurteilt. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden, und so würde er auf sein Angesicht fallend Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Nun meint man, das ist ein totaler Gegensatz. Vorher sagt Paulus, Sprachen sind für Ungläubige. Und jetzt sagt er, jetzt kommen Ungläubige zu euch in die Gemeinde und die sagen, ihr spinnt. Ja, das ist das Problem, wenn Ungläubige in Korinth kommen, die nicht fremdsprachig sind. Dann nützt eigentlich die Gabe, die für Ungläubige ist, in dem Fall gar nichts. Im Gegenteil. Aber Weissagung, obwohl das eine Gabe ist für Gläubige, die nützt dann auch für Ungläubige. Weil das kann auch Ungläubige überführen. Wenn jemand so predigt, dass er genau die Zustände des Herzens offenbar macht, ohne dass er von der Person weiß. Und die kommt, wer hat Ihnen das alles von mir erzählt? Bitte, wer sind Sie? Ja, so kann der Herr das führen in einer Gemeinde. Aber Paulus sagt, unter Umständen kann aber auch Sprachenreden für die Gläubigen nützlich sein. Aber dann muss es eben übersetzt werden. Nur, er sagt in den weiteren Versen, aber höchstens drei dürfen reden. Weil man muss ja immer denken, wenn jemand in einer Fremdsprache spricht in der Gemeinde, ist das tote Zeit. Also zu viel von der Fremdsprache her übersetzen, das bringt gar nichts. Das nimmt zu viel Zeit weg. Darum macht er eine oberste Limite. Höchstens drei. Gut, auch bei der Weissagung sagt er dann, Propheten lasst zwei oder drei reden. Die übrigen lasst urteilen. Aber er sagt ja nicht höchstens drei, sondern zwei und drei, so als Hinweis. Da hat er mehr im Auge die Überforderung der Gemeinde. Wenn es zu viele und zu lange Beiträge gibt, ja dann ist man am Schluss einfach erschlagen. Ich hoffe, dass es um 5 Uhr nicht der Fall sein wird. Aber wir machen das ja nicht jeden Tag, so einen Bibelstudientag. Gut, und jetzt möchte ich noch zu dem Punkt kommen am Schluss über das Aufhören der Sprachen. Auf Seite 5 lese ich den Text vor, 1. Korinther 13, Vers 8, überschrieben mit von der Vorläufigkeit der Gnadengaben. Die Liebe vergeht nimmer, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden abklingen. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt durch ein Fenster, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Es ist klar, die Liebe Gottes bleibt für immer. Aber die Gaben, die Gott jetzt so der Gemeinde gegeben hat, auf Erden, die haben nicht Ewigkeitsbedeutung. Die sind nur für die Erde gegeben. Übrigens interessant, wenn das Engelsprachen wären, könnten wir es im Himmel wieder brauchen, oder? Aber die Bedeutung ist für die Erde. Diese Gaben sind dafür gegeben. Und nun heißt es, sie werden also, Weissagung wird weggetan werden, Erkenntnis wird weggetan werden. Und es heißt auch, die Sprache wird ein Ende haben. Es heißt, Sprachen werden abklingen. Ich habe in der Fußnote erklärt, der Ausdruck weggetan werden. Fußnote 9, griechisch katargeo. Katargeo bedeutet wörtlich herabmachen, sodann vernichten, zerstören. In Hebräer 2, Vers 14 bedeutet dieses Wort, der Herr Jesus hat den Teufel zunichte gemacht. Ein starkes Wort. Ja? Bei der Entrückung wird der Herr all die Gaben, die bis dann bleiben, die wird er wegtun in einem Nu, die brauchen wir nicht mehr. Im Himmel geht das ganz anders. Aber in Verbindung mit den Sprachen, sagt er, sie werden abklingen. Und da habe ich erklärt in der Fußnote 10, griechisch pauo, aufhören, abklingen. Vergleiche das allmähliche Abklingen des Tumultes in Ephesus. Apostelgeschichte 20,1, da kommt das Wort pauo vor. Die Leute haben getobt, stundenlang geschrien, groß ist die Artemis der Epheser. Die meisten wussten gar nicht, warum sie da waren. Interessant, ist sehr, sehr heidnisch. Man schreit mit und weiß gar nicht, warum. Und dann heißt es, als der Tumult aufgehört hatte. Das ist klar, so ein Volkstumult, der hört nicht von einem Schlag auf den anderen auf. Das klingt ab. Und dieses Wort wird hier gebraucht für die Sprachen, sie werden abklingen. Gut, jetzt geht es aber noch darum. Es gibt viele bibeltreue Ausleger, die sagen, Vers 10, wenn das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das ist nicht die Entrückung, sondern das ist der Abschluss der biblischen Bücher, dem letzten Bibelbuch des Neuen Testaments. Dann ist Gottes Offenbarung an uns vollständig. Vorher war es nur stückweise und dann ist es vollständig da. Und das stimmt ja. Gott hat seine Erkenntnis in seinem Wort vollständig gegeben. Aber Paulus sagt nicht, er sagt das ganz auf den einzelnen Menschen bezogen. Er sagt das nicht wir. Er sagt, Vers 12 in der Mitte, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Ja? Also es geht um die Erkenntnis als Einzelner, subjektiv. Jetzt ist es stückweise und das ist so geblieben, auch seit die Bibel vollständig ist. Es gibt keinen Gläubigen, der sagen kann, ich kann das Ganze überblicken. Wir können immer nur stückweise erkennen, Stück um Stück. Aber wenn wir einmal im Himmel sind, dann bekommen wir eine vollkommene Erkenntnis. Er sagt, jetzt ist es so wie durch ein Fenster. Die Fenster der Alten waren so halbdurchsichtige Gläser. Muss man mal anschauen, so römische alte Gläser. Dann versteht man diese Stelle gut. Also es ist nicht alles einfach ganz klar jetzt. Aber dann in der Herrlichkeit werden wir alles verstehen. Auch unser Leben und auch die offenen Fragen in unserem Leben wird alles klar werden. Ist wunderbar. Vielleicht nicht jetzt, aber dann. Wir werden Gott anbeten. Also, es geht subjektiv. Das Vollkommene ist dann, wenn der Einzelne dann vollkommen erkennen wird. Und dann werden diese stückweisen Gaben eben weggetan werden. Bei den Sprachen heißt, sie werden abklingen. Und es wird nicht gesagt, wann. Aber jetzt lese ich vor von Augustinus. Das ist ein Kirchenlehrer um 400 nach Christus. Und er schreibt in seinem Johannesbrief-Kommentar, 6, 10, folgendes. Er zeigte auf, das Zeichen der Sprachenrede habe sich ereignet, doch danach sei es verschwunden. Zitat: Denn es war nötig, dass der Heilige Geist so mit allen Sprachen zeichenhaft bezeugt würde, weil Gottes Evangelium mit allen Sprachen dem ganzen Erdkreis zulaufen sollte. Jenes wurde zeichenhaft bezeugt und danach verging es. Also um 400 sagt er nicht, die Christen in aller Welt sprechen in Zungen. Nein, er sagt, die Sprachen waren da, das war ein Phänomen, das ist so aufgetreten. Das war das Zeugnis Gottes, dass jetzt das Evangelium zu allen Völkern gehen sollte. Und es sei aufgetreten und danach verschwunden. Noch ein paar weitere Zitate. Augustinus schrieb auch um 392 nach Christus im Blick auf Zeichen und Wunder. Warum geschehen heute solche Dinge nicht? Sie würden niemanden bewegen, wenn sie nicht wunderbar wären. Gott ist darum in Weisheit mit uns umgegangen, indem er sie ein für alle Mal gab, um die Welt zu überzeugen, damit sie sich mit in der Folge auf die Menge verlasse, die auf diese Weise überführt wurde. Oder Chrysostomus, der große Prediger des 4. Jahrhunderts, sagte im Blick auf die Wunder zur Zeit der ersten Christen: Behaupte nicht, Wunder geschahen damals nicht, weil sie heute nicht geschehen. In jenen Tagen waren sie nützlich, heute aber nicht. Von Wunderkräften ist nicht die geringste Spur geblieben. Isidor von Pelusium spekuliert im 4. Jahrhundert: Vielleicht würden heute auch Wunder geschehen, wenn das Leben der Lehrer dem der Apostel an Bedeutung entspräche. Und sogar im 7. Jahrhundert, als Aberglauben und Jagd nach Übernatürlichem längst einen großen Platz in der römischen Kirche eingenommen hatten, schrieb Isidor von Sevilla: Der Grund, warum die Kirche heute nicht die Wunder wirkt, wie zur Zeit der Apostel, ist der, dass die Wunder damals notwendig waren, die Welt von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen. Jetzt steht ihr zu, nachdem sie überzeugt ist, durch gute Werke zu leuchten. Und gerade das ist das Problem unserer Zeit, dass wir als Christen einen überzeugenden Lebenswandel führen, sodass die Welt nicht sagen kann, die leben ja genau gleich wie wir. Und sie sagen es vielleicht anders, aber schau mal, wie die angezogen sind. Ja, und das stellen sie fest, kann man in der Tagesanzeige nachlesen, wie die feststellen, schau mal, wie die rumlaufen. Und dann sagen sie, sie seien die Frommen. Also, da können wir doch etwas lernen von diesem Isidor. Also durch gute Werke zu leuchten. Wer heute als Gläubiger nach Wunderwerken, nach Wunderkräften strebt, trachtet nach eitler Ehre und menschlichem Beifall. Schreibt er so. Ja, was können wir nun abschließend zu all dem sagen? Nun, was geschieht heute, das passt genau zu dem, wie der Herr Jesus die Endzeit beschrieben hat und gewarnt hat in Matthäus 24. Aber es ist so schön, wenn Paulus in 2. Timotheus 3 über die Endzeit spricht, Seite 5, oben noch der oberste Titel, Schutz in den letzten Tagen, da sagt der Apostel Paulus: Es werden Verführer kommen, und dann erklärt er: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit. Und dann erklärt er: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also, der Paulus sagt zu Timotheus: Du aber. Es gibt Verführung. Er sagt aber dem Einzelnen ganz persönlich aufs Gewissen, das Gewissen erreichend: Du aber, halte dich an die Heilige Schrift. Dort haben wir alle Hilfsquellen, um bewahrt zu bleiben. Und wie sollen wir aber im Einzelnen helfen? Das wird auch in diesem 2. Timotheus, in diesem Endzeitbrief geschrieben. Und ich lese jetzt noch abschließend aus 2. Timotheus 2, 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern, haben wir das Wort nüchtern, nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Also ganz wichtig, dieser liebevolle, sanftmütige Umgang im Bewusstsein, wenn ich etwas klar sehe, dann ist es sowieso nur Gnade Gottes. Und wie geduldig ist Gott mit jedem Gläubigen? Und so sollen wir auch gegeneinander so geduldig sein, eben nicht streiten, milde sein, lehrfähig. Also die Dinge erklären können, nicht einfach behaupten. Einfach das Blaue vom Himmel herab behaupten, das ist so. Warum ist es so? Erkläre mir. Und wirklich Gläubige, die können eben, die anerkennen Gottes Autorität in der Heiligen Schrift. Und wenn wir ihnen anhand der Heiligen Schrift helfen, schaut, da steht es. Du aber sei nüchtern in allem. Und so weiter. Dann kann man eben auch gewinnen. Lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut zurechtweist. Das sind praktische Anweisungen im Umgang unter Christen. Ja, wir wollen zum Schluss noch beten.